schläft das Staffelfinale, 22. Folge, mit Raffi Walser, mir und Dino Kessler und Stargast Nino Niederreiter zum Abschluss. Lassen wir noch Bomben platzen, also wer könnte es besser sein? Nino, vorstellen muss man dich nicht. 32 aus Chur, NHL-Star, gerade mit der Nazi Silber geholt wieder. Das wieder sage ich nicht, um irgendwie etwas andeuten. Also ich find's eine Wahnsinnsleistung. Du bist ziemlich enttäuscht gewesen, hat man gesehen. Direkt nach dem Finale ist es nahe gegangen.
Es ist mir sehr nahe gegangen. Vor allem, irgendwie, man ist jetzt wirklich schon im vierten Mal dabei sein, was man natürlich nie gedacht hätte, dass es jemals der Fall sein wird. Dann, ja, hast du natürlich auch so viel gehofft. Und ich glaube, auch der Glaube in der Mannschaft ist wirklich so gross gewesen, dass es könnte wirklich das Jahr könnte es wirklich sein. Und dann, ja, und dann natürlich der Abschluss vom Bühli, wo gewesen ist, wo irgendwie dann, gerade in der Nähe neben mir gehockt ist, dann ist er gleich immer ein bisschen übergeschaut und denkt, okay, das geht euch dem durch den Kopf durch. Und das ist das Ganze schon recht emotional gemacht.
Aber irgendwann, wann ist denn der Stolz auf die Leistung? Hat das länger gebraucht als zum Beispiel letztes Jahr oder 2018?
Ich glaube, es hat ein bisschen länger gebraucht wie letztes Jahr. Und gleichzeitig, wenn dann eben der Empfang gekommen ist und dann alle Fans gesehen hast und die Leute gesehen hast und die Kinder gesehen hast, die irgendwie extrem Freude gehabt haben, dann hast du schon auch gemerkt, okay, die Leistung ist gleich enorm gewesen und sehr guter Job haben wir gemacht. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, so einfach die innerliche Enttäuschung, dass man es wieder nicht hergebracht hat im Finale und vielleicht dann gleich zu wenig mutig war im Finale, um etwas zu öffnen und so, das ist, glaube ich, das, wo dann auch ein bisschen so frustrierend war, sage ich jetzt einmal.
Also, ich habe schon, ja, sorry. Schon so wahrgenommen, dass die Enttäuschung irgendwie das Jahr nochmal grösser war. Ich habe das Gefühl gehabt, auch bei den Fans, weil ich selber habe es bei mir gemerkt, als ich die Spiele in der Vorrunde gesehen habe und nachher auch die Viertelfinale- und Halbfinalspiele nicht, weil die Gegner kleiner gewesen sind, sondern einfach wie ihr gespielt habt, habe ich wirklich gedacht, jetzt gibt's Gold. Und das habe ich irgendwie auch bei euch wahrgenommen, dass ihr auch selber, nur das ist irgendwie gut genug gewesen. Und so sind ihr haben ihr in den Finale gehen. Und ist es bei euch auch so gewesen, dass ihr wie das Jahr das Gefühl gehabt, das Jahr ist jetzt wirklich Zeit zum Gold holen. Mehr möglich wieder irgendwie letztes Jahr. Also, was sind das ein bisschen die Unterschiede gewesen, weil man letztes Jahr schon den Finale gehabt hat?
Ja, ich glaube, es geht sicher ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, ich sage auch gegen die Österreicher, wir haben sehr gewusst, wir sind ein Favorit. Wir haben gewusst, die haben ein gutes Turnier letztes Jahr gespielt. Wir sind auch das wieder ein gutes Turnier gespielt. Wir sind nach 31 Jahren wieder mal im Viertelfinale gestanden. Und ich glaube, das sind dann auch die gefährlichen Situationen. Und dementsprechend, ich sage, so mental ist extrem streng gewesen, weil du gewusst hast, okay, wenn du gegen die Österreicher verlierst oder wenn du gegen Dänen verlierst, dann bist du irgendwie dann schon wieder der Depp von der Nation, blöd gesagt, oder? Und dann hast du dann so Pflichtzeit gewesen, dass irgendwie dann gleich immer hast wieder können durchschnaufen können. Okay, jetzt haben wir mal den ersten Teil erreicht und nachher der zweite Match dann gewonnen, dort im Halbfinale. Und dann im Finale haben wir gewusst, okay, es ist möglich, aber wir müssen dann wieder anders spielen. Es wird ein anderes USA sein, als es in der Vorrunde war. Und ich glaube, das ist das, wo in allen Köpfen drin war, dass irgendwie die Pflicht haben wir erreicht, jetzt sind wir im Finale und können es noch vergolden. Wir haben dann wie gar nicht an die Realität, blöd gesagt, denkt, dass eigentlich nur schon dorthin gekommen, eigentlich schon unglaublich gut ist.
Genau. Eben. Du hast es angesprochen, die Spiele gegen Österreich und Dänemark nachher im Halbfinale. In der Vergangenheit hat man ja immer vor diesen Spielen Angst gehabt, weil man gewusst hat, mit der Favoritenrolle tut sich die Mannschaft noch schwer, was ja verständlich ist, wenn du aufsteigst von der Mittelklasse in die Oberklasse. Musst die Favoritenrolle musst auch lernen, oder? Also musst mit dieser Verantwortung umgehen. Und dann 6 und 7-0, das ist schon auch ein Fortschritt war bezüglich der Vergangenheit, oder? Also, was hast du das Gefühl, wann hat das eingesetzt? Das war irgendwie ein Prozess gewesen von dieser Mannschaft, oder? Man hat lang gesagt, ja, mit der Favoritenrolle haben sie noch Mühe, auch gegen Deutschland zum Beispiel. Dann weisst du, die Fallhöhe ist grösser natürlich. Aber mittlerweile hat man das nicht mehr das Gefühl.
Ja, ich glaube, so bin ich so, in der Vorrunde ist man dann gleich auch hinten rein gewesen, glaube, gegen Dänemark. Ich glaube, 2-1, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist sicher etwas, wo, ich sage, in den letzten 3-4 Jahren wahrscheinlich passiert ist, wo wir gewusst haben, okay, gegen die kleinen Gegner, wir müssen uns nicht, ich sage, auf ihr Niveau per se anpassen, wir müssen einfach unser Ding durchziehen von Anfang an. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch das Jahr extrem, extrem gut gemacht. Aber wie du jetzt auch gesagt hast, das ist sicher ein Lernprozess. Irgendwie die Nervosität, die man je nachdem hat, oder der Druck vielleicht von außen, wo man weiss, hey, jetzt bist du Favorit, jetzt musst du vielleicht 4 oder 5-0 gewinnen. Ich glaube, das ist der Teil, ist wie weggegangen, ob jetzt ein 3-0 gewinnst, 1-0 gewinnst oder 2-0 oder was auch immer das Resultat ist. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich wichtig ist. Nicht das Gefühl, okay, jetzt müssen wir rausgehen, wir müssen sie so fest dominieren, dass wir einfach besser gewesen sind. Das ist wirklich einfach unser Spiel durchzuspielen und dann schauen, was rauskommt.
Aber das ist schon ein riesen Fortschritt, oder? Dass man eben die kleinen Gegner dann wirklich, das hat mich auch so positiv gestimmt, oder? Dass man nicht so Zittersieg gehabt hat, wie man es kennt, und so, dass man da wirklich deutlich war und Spiel durchgezogen hat. Und eben Patrick Fischer hat jetzt ein paar Interviews gegeben und hat dann gesagt, ja, das Finale ist nicht unser bestes Spiel gewesen. Und wenn wir so gespielt hätten wie vorher, dann hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Was ist für dich der Unterschied gewesen jetzt im Finale zu vorher? Also ich hatte das Gefühl, ja, man ist nicht ins Vorcheck gekommen. Klar, es ist ein anderer Gegner und irgendwie das Goalschiessen, oder? Man hat vorher so viele Kisten gemacht von allen Positionen, es ist alles eingeht und dann im Finale einfach keine. Was hast du dort selber wahrgenommen, wo du auf dem Eis gewesen bist?
Ja, es sind so mehrere Sachen, irgendwie, jetzt ohne jetzt irgendwie im Fisch ins Maul fallen, aber irgendwie kann man vielleicht anschauen, wie die Amerikaner gespielt haben. Ich glaube, die haben wirklich uns einfach auch nichts zulassen. Wir haben probiert vorzuchecken, wir haben eigentlich mehr oder weniger schon das Gleiche probiert zu machen wie vorher. Aber die anderen haben dann wie, sind uns wie einen Schritt voraus gewesen. Jedes Mal, wenn wir einen Dump gemacht haben, ist ein Goalie rausgekommen, dann ist wieder der sechste Feldspieler gewesen, hat dann den Pass gemacht und dann sind wir meistens immer wieder ins Leere reingelaufen. Und ich glaube, es ist auch das, was man vielleicht ganz auch ein bisschen analysieren muss, dass sie schlussendlich einfach schlussendlich auch besser gewesen sind wie wir. Und natürlich hätten wir vielleicht mehr Schüsse können aufs Goal geben, hätten vielleicht müssen mehr ein bisschen dreckiger sein, was das anbelangt, aber schlussendlich, sie haben uns auch nicht wirklich viel gegeben. Das haben wir schon gesehen und ja, natürlich ist es auch ein anderes USA gewesen wie in der Vorrunde. Ich würde natürlich auch sagen, wenn du zusammen gewürfelt wie unter einer Mannschaft bist von, ich sage jetzt auch von NHL-Staren, wo die meisten immer im ersten Powerplay sind und dann sind es mal auch von Rollenspielern, spielt die einen eigentlich mehr Boxplay, die anderen einfach mehr Powerplay, das sind denke ich auch ein bisschen so von den Spielern vielleicht der Stolz, wo es ein bisschen hintun müssen, wo, oder auf die Seite legen müssen, wo sie sagen, okay, jetzt in der Weltmeisterschaft bin ich halt mehr ein PK-Spieler, anstatt normalerweise ein Powerplay-Spieler, und das braucht halt auch ein bisschen Zeit zum Finden, und sobald die nachher im Finale sind, dann ist ganz klar, okay, wir möchten jetzt auch nur noch gewinnen, wir machen wirklich einfach alles als Team, und die haben wirklich auch nicht wirklich so viel zulassen, das muss man schon sehen.
Aber das darf man eben auch nicht vergessen, dass das alles NHL-Spieler sind. Ich habe das Gefühl, dann schreiben die Leute, ja, das ist nur USA 2 oder was, oder es ist schade und ich weiss nicht was. Aber ja, das sind alles NHL-Spieler. Man stellt sich mal vor, die Schweiz hat nur NHL-Spieler an der WM dabei. Was dann für Erwartungen wäre? Ich glaube, das darf man schon auch nicht vergessen. Was mich noch wundern nimmt vor dieser Verlängerung. Also ich weiss, bei uns auf dem Sofa, die heisst Anspannung riesig gewesen. Und dort haben wir gedacht, hey, die geht das ja einfach für uns, die geht rein. Wie ist die Pause gewesen zwischen dritte Drittel um Verlängerung?
Ich glaube, das war wirklich noch recht locker gewesen. Es ist angespannt und gleichzeitig locker. Wir haben gewusst, es ist 3 gegen 3. Es wird nochmal ein 2 gegen 1 geben. Und dann haben wir einfach diskutiert, wenn du 2 gegen 1 hast und du den Schuss hast, dann nimm den Schuss, weil der Goalie, der wird auch angespannt sein, der wird auch nervös sein. Obwohl er ein unglaublich guter Goalie ist, das von ihm. Aber schlussendlich, das ist nachher, so ist nachher 3 gegen 3, ist halt ein ganz anderes Spiel. Und ja. Und dementsprechend darfst du auch nicht zu vorsichtig sein. Und schlussendlich, was beim Goal, wie sie nachgeschossen haben, ist genau schlussendlich so gewesen. Weil Thompson ist ein Spieler, der über 40 Goal geschossen hat in der NHL letzte Saison. Und der hat die Klasse. Und ja, den musst du nicht zweimal bitten. Und dann haben sie dann einfach. Und so ist es nachher auch gewesen. Und ich finde es mehr ein bisschen schade, dass es überhaupt zum 3-3 überhaupt kommt. Und ich finde es besser, wenn du nach 5 gegen 5 durchspielst und dann so nach der besten Mannschaft dann gewinnt, sage ich jetzt mal so. Und aber schlussendlich, ich sage auch für die Fans, ist sicher ein 3 gegen 3 cool zum Schauen.
Also Golden Goal wäre auch deine Lösung. Also dass man wirklich wie in den Playoffs einfach 5 gegen 5 durchspielt bis das Goal. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wieso tut man jetzt plötzlich auf 3 gegen 3, 20 Minuten 3 gegen 3, klar, das ist ein riesiges Spektakel. Aber das wäre auch dein Lieblingsmodus gewesen, 5 gegen 5, einfach durchziehen, Golden Goal.
Ja, absolut, weil ich finde, das Turnier ist sowieso schon relativ speziell aufgebaut, dass ich sehe, das Halbfinale und das Finale sehe, dass Samstag und Sonntag gespielt wird und dann sind eh alle schon, ich sage jetzt, ein bisschen müde an einem Sonntagabend und dann nachher wird noch verlangt, dass ich sehe, in der Verlängerung noch 3 gegen 3 spielst. Das ist schon ist nicht fair gegenüber, wie gross Finale eigentlich sollte sein. Und dementsprechend finde ich, wäre es eigentlich angemessen, wenn dort alles 5 gegen 5 wäre und bis es ein Goal gibt.
Ja, die haben wahrscheinlich auch Angst davor, dass es dann genau so rauskommt, oder? Also, dass du am Sonntagabend ein Finale hast, wo irgendwie bis am Morgen um 1 geht, im schlimmsten Fall, oder? Ich nehme an, das hat auch eine Rolle gespielt bei der Planung von dem. Weil natürlich bei uns, ja, man macht es zwar bei uns in der Schweiz zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, ob es überall Praxis ist, aber du hast natürlich Probleme zum Beispiel auch mit den Angestellten in den Eishallen, das tönt jetzt ganz
banal. Ja, aber so ein Match ist ein WM-Final, das ist nicht irgendwie ein Skrümpelturnier. Also.
Aber es gibt ja gleich Regeln in den Ländern, oder? Also wenn die Schweden noch sagen, ja, halt mal unseren Eismeister, dann muss irgendwann Mölfi, muss der Feierabend machen, fertig. Weiss es nicht, oder? Also
Aber das kannst du doch auch irgendwie mit Regeln, weil die das veranstalten müssen, musst du auch irgendwie gesehen haben, dass okay, das könnte je nachdem der Fall sein, dass falls im Finale geht, im Verlängerung, dass dann halt über mehrere Stunden halt Überzeit machen muss. Ja. Ich glaube, das kann man nicht vorstellen. Also, ich habe das Gefühl, das wäre jetzt gerade ein bisschen schlimm, wenn man es so anschauen würde.
Das kann man auch vorstellen. Die Überlegungen werden angestellt. Rein vom Sport her finde ich es auch schade, weil wieso sollst du plötzlich, wenn es um die Wurst geht, das System umstellen, oder? Das ist eigentlich komisch. Das könntest du auch gerade Penaltyschüsse machen, das ist etwa die gleiche Lotterie, weil mit dem Spiel an und für sich hat es ja nicht mehr viel zu tun. Das hat man auch gesehen nachher, oder? Also plötzlich sind drei offen, es gibt Chancen auf beiden Seiten. Schade halt, dass im Allgemeinen nicht rein ist dort, oder so, wie man einfach noch den Fänger hat hergehebt und trifft dann oben am Lappen, oder? Reagieren hat er nicht mehr können. Auf der anderen Seite geht er rein, wenn du das gesehen hast, wie knapp das war beim Siegenthaler zwischen den Waden und Hinterteil durch den Böck. Verrückt.
Ja, das mag schon nicht viel leiden, schlussendlich. Und so gesehen. Ja. Eben, bist du gleich extrem nah wieder dran gewesen, aber wenn du eigentlich nicht per se dein bestes Spiel gespielt hast. Und das schon zeigt nachher auch gesehen, okay, wir sind nah dran gewesen, oder?
Ja, man muss auch sehen, also die Amerikaner haben die Schweden irgendwie 6-2 auseinandergenommen. Dänen haben Kanadier geschlagen. Also du kannst ja dort nicht davon ausgehen, dass einfach alles so ist wie vorher. Oder? In einem K.O.-Spiel ändert sich auf, vor allem das Mentale. Die Anforderungen an den Spieler, oder? Das merkst du eben. Hast plötzlich eine Favoritenrolle, die du dann wahrnehmen solltest. Und gegen die Amerikaner hat man in zwei Matches kein Goal gekriegt. Bis dann eben die Verlängerung 3-3 gespielt hast. Ist ja auch Leistung. Das vergisst man dann ein bisschen nachher. Oder? Wenn man
das ist so.
Gesamtbetrachtung sagt, oh, schade, schon wieder Gold verpasst. Aber eigentlich der Fortschritt, was mich noch interessiert, du merkst ja das einmal sehr gut. Oder früher, ich sage jetzt mal selbst noch 2018, ist der Unterschied zwischen den NHL-Spielern und den National League-Spielern hat's mitunter viel grösser gewesen. Dann, unsere Spieler aus der Schweiz, die sind dann, also, die in der Schweizer Liga spielen, sind dann immer besser geworden, haben sich dem Niveau ein bisschen angepasst. Aber der Unterschied sehe ich auch heute noch. Gewisse Gewohnheiten, wie ihr spielen, denen in Nordamerika. Und bei uns ist einfach etwas anderes. Die Eis ist auch anders. Aber mitunter, dass die Schweizer Spieler heute viel mehr Selbstvertrauen haben, kommt dir das auch so vor?
Ja, definitiv. Ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel, bei einem Jäger ist das extrem angemerkt. Die WM gegenüber letztes Jahr, wobei, ich glaube, letztes Jahr war seine erste WM, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das merkst du natürlich logischerweise schon auch. Aber ich glaube, der Mut, wie du es auch gerade angesprochen hast, ist sicher besser und besser geworden. Ich glaube, das Selbstvertrauen und ich glaube auch mit solchen Erfolgen, wo sie haben, sagen, gegenüber, vielleicht auch in der Champions League oder sieht das auch auf dem nationalen Karpett, wo sie dann sagen, gegen NHL-Spieler spielen, dass sie vielleicht auch sehen, okay, bin nicht so weit weg, bin zwar ein bisschen weit weg, aber bin dann gleich nicht so weit weg und kann auch sehr gut Hockey spielen. Und ich glaube, wo wir Schweizer extrem gut sind läuferisch. Und ich glaube, das sind das, wo ich eben mit den Kollegen von denen rede, sagt das ein Brady Shea, der jetzt gerade noch hier und her geschrieben hat. Die sagen alle, hey, ihr seid so schnell, ihr seid so aufsässig. Und ich glaube, es ist das, wo irgendwie auch Mut gibt für die Spieler, dass sie wissen, hey, schlittschuhläuferisch bin ich voll dabei. Aber wahrscheinlich von den Gedanken, das ist das, wo vielleicht und der grösste Unterschied ist, aber das ist natürlich sicher auch mit dem Eisfeld natürlich so.
Ja.
Hast du das Gefühl, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man eben die 6 Ausländer hat, dass die Schweizer einfach nochmal besser sein müssen, dass sie auch Powerplay-Rolle, sage ich mal, bekommen oder eine Rolle in den ersten zwei Linien, dass das vielleicht ihnen auch helfen könnte, zum besser werden oder eben auch die internationalen Spiele, die man an der Euro-Hockey-Tour hat, ist immer diskutiert worden, ja, was hilft jetzt der Schweizer Spieler in der National League mehr, um wirklich besser werden und dann das Niveau auch adaptieren, um eben an der WM dann mit den Besten von den Besten können mitheben.
Ich glaube, für den Konkurrenzkampf ist es sehr gut, dass man Ausländer hat in der Schweizer Liga, ich denke, ist auch sehr, sehr wichtig, weil sonst ist es ein sagen nicht einfach, um in National League zu kommen, aber es wäre sicher einfacher. Und auf der anderen Seite, schlussendlich, was man jetzt auch in der Weltmeisterschaft gesehen hat, der Schweizer Spieler ist unglaublich gut PK, das merkst du, wie die Führung gehen, wie sie in die Schüsse reinlegen, und das merkst du einfach auch in der Schweizer Liga, dass wahrscheinlich, ich sage jetzt, die Ausländer wahrscheinlich eher weniger die Drecksjobs macht, als jetzt ein Schweizer, und ich glaube, die absolut Top-Schweizer, jetzt eben Malgin und André Ghetto, die merkst du, dass sie im ersten Powerplay sind. Und ich glaube, das ist dort, wo vielleicht ein Haufen andere Schweizer, wo sich probieren, vielleicht aufzudrängen, dass sie vielleicht den Platz kriegen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil vom Job, wo vielleicht ein Trainer muss machen, dass sie sicher vielleicht hoffentlich ein oder zwei Schweizer stürmen, vielleicht im ersten Parallel ist und gewisse Ausländer im zweiten, dass dort vielleicht den Mix hast, dass die auch ein bisschen auf das Tempo aufkommen zum Powerplay spielen. Aber schlussendlich, wenn du nachher mal international gehen musst, sei es eine Eurotour oder wie die immer heisst, Und dann dort auf einmal erst Powerplay spielen musst. Das kannst du nicht verlangen, dass sie nachher dort den Unterschied machen, wenn du die ganze Saison nie gross in dieser Situation gewesen bist, dass sie im Unterzahl den Job machen. Das ist eigentlich klar, weil sie spielen die ganze Saison. Aber dann der andere Teil, das ist dort, wo ich das Gefühl habe, müssen sie irgendwie ein bisschen einen Weg finden, um mehr Powerplay spielen.
Ja, du brauchst Powerplay spielen, brauchst ja Selbstvertrauen, oder? Also du musst dazu ermuten, den Pass zu spielen oder mal zu verzögern, Zeit zu kaufen oder irgendetwas. Das kannst du nur machen, wenn du es auch ausführen kannst. Und zwar nicht nur im Training. Im Training Powerplay spielen ist etwas anderes, oder? Meistens hast du keinen Gegner dort, der Tschüss liegt und alles macht und der Druck ist auch nicht der gleiche. Also brauchst du Praxis, um das können üben.
Ja, richtig. Sehe ich auch so. Und das ist, glaube ich, das, was ein bisschen fehlt wahrscheinlich in der Schweizer Liga. Moment, dass sie der gute Mix, okay, wie tun wir was aufbauen, aber eben schrittlich, jeder GM will schrittlich auch gewinnen und probiert sein Team so auszubauen, zum Gewinnen, nicht unbedingt zum Ausbilden, was ich von Art und Weise verstehen kann. Und von der anderen Seite muss man sicher irgendwie eine Lösung finden.
Ja, es ist schon schwierig, aber eben die Besten von den Besten, die spielen Powerplay, eben andere geht um Allgin und sind auch die es dann an der WM meistens reissen. Was mich noch wundern nimmt, deine Motivation, das ist eigentlich schon verrückt. Also du hast 95 Spiele gemacht in der NHL, 95, also das muss man sich mal vorstellen. Dann Flüger genommen, also aus den Playoffs rausgefallen, leider, Gipfeli, Kaffee und dann der erste Match gespielt gegen Kasachstan. Was motiviert dich so, um für die Schweizer Nazi zu spielen gehen? Also das ist ja wirklich ein crazy Programm, das du hast in der Saison und dann kommt der Anruf vom Fischi, so stellt man sich das immer vor und du sagst einfach immer, ja, ich komme.
Ich glaube, es ist einerseits etwas mit dem Stolz zu tun und andererseits, ich glaube, wenn du, oder ich sage einfach jetzt, meine Generation ist, kann man es gleich sagen, als ich aufgewachsen bin, ist für mich die Nazi einfach das Größte gewesen. Weil ich für mich auch gedacht habe, der NHL ist eh nicht unmöglich zum herzukommen und für das nächste Grosse ist die Nazi und vielleicht Olympia können spielen und dementsprechend ist es auch immer, wenn ich die Chance haben können für die Schweiz spielen, dann ist das quasi das höchste der Gefühle für mich und auch jetzt, ich komme einfach so gerne mit Nazi, kannst du irgendwie, mich freut gar nicht, spiele auch in der NHL logischerweise, aber die gleiche Sprache reden, du bist irgendwie einfach eine Nazi mit deinen Kollegen, aber gewisse hast eine U18 und so noch zusammen gespielt und zum Beispiel am Bühli habe ich seit 2010 dürfen, mehr oder weniger in der Nazi auch jedes Mal zusammen spielen und ich glaube, das ist das, was einfach einem hebt und unglaublich gern gehen.
Also das ist schon extrem schön, also ich meine, mit anderen Nationen siehst du das vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber in der Schweiz ist das schon, also ja, das verwundert mich jedes Mal, denn so lange in der NHL-Saison und wenn sie nicht verletzt sind oder nicht irgendwie mit dem Vertrag etwas ist, dann kommen die jetzt wirklich auch alle, also du bist ja nicht der Einzige, es kommen ja auch noch die anderen an, wahrscheinlich bist du auch das grosse Vorbild, wo immer vorausgegangen ist, schon früher immer mit dabei war und einfach immer gekommen ist und der spezielle Team-Kit, den du jetzt auch angesprochen hast, wie kann man den beschreiben? Das habe ich jetzt jedem Winter überall gehört und ich bin auch selber in der Hockey-Garderobe, ich weiss, das sind deine Kollegen, sind geile Siechen, oder? Aber wie kannst du das in einer Nazi beschreiben, wo jetzt sind ja alle top und eigentlich bei ihren Clubs Stars, auch wenn sie in der National League ist und dann teils auch in der NHL. Wie bringst du das an, dass es einfach so eine gute Truppe hat?
Ja, schwierig zu sagen. Das passiert dann einfach irgendwie naturell. Also, du kannst es nicht herausfordern mit einem Ritual oder irgendwie probierst irgendetwas künstlich zu machen. Das ist wirklich das, eine gewisse, vor allem jetzt in der Schweiz, die sind ja gewisse haben wirklich Vorbereitung, irgendwie 6 Wochen und dann, wenn sie jetzt mal das Team schaffen, dann ist es irgendwie wie ein Durchschnuff und dann freust du dich auch richtig, dann zum dort hergehen. Ich glaube, die ganze Vorfreude, um nachher in der, jetzt das hier auf Herning zu gehen oder dann nachher auf Stockholm, ich glaube, das ist das, wo das Team das mal dann nachher zusammenschweißt, wo du weißt, okay, jetzt die nächsten 3 Wochen ist das meine Familie, ich sehe jetzt jeden Tag. Und ich glaube, da schweißt du dann automatisch zusammen und natürlich auch Erfolg, um irgendwie auch wissen, hey, wir haben eine gute Gruppe, es kann wieder irgendetwas, mit dir rausschauen. Und ich glaube, das ist das, wo der einem wie zusammenschweißt, ja.
Ja.
Das geht natürlich einfach aus dem Erfolg aus. Als anderes kannst du es wie in einem Freund, ist es wirklich so gewesen, okay, da haben wir Zitter sein, probieren wir da mal gewinnen, dass wir nicht absteigen, ja. Da ist ein Zitter sein. Und ich glaube, es hat sich extrem verändert über die Jahre. Ich habe mir vor der ersten Silbermedaille, haben wir eine Mannschaft gehabt, oder sind wir fast abgestiegen, blöd, sind wir 11. geworden in Helsinki, mit einer absoluten Katastrophe-WM. Und dann sind wir auf Stockholm gegangen, mit einer Mannschaft, wo gesagt worden ist, wir werden vielleicht absteigen. Und dann stehst du mal mit 9 Siegen da und bist im Finale. Und ich glaube, es hat dort schon ein bisschen angefangen zu drehen, zu sagen, okay, mal, es ist etwas machbar, wo man das Gefühl hat, man kann eh nicht mehr ins Finale haben.
Ja. Du sagst Erfolg, oder? Das ist ein gutes Stichwort. Das hat ja von mir aus ja ein bisschen etwas mit dem Fisch zu tun, der dann plötzlich gesagt hat, Medaillenträume, wo wir alle gestaunt haben, denkt, ja gut, einmal gemacht, aber nachher ist es wieder zwischendurch sehr schwierig gewesen, oder? Und das hat, ich habe das Gefühl, es hat wie einen Mentalitätswechsel gegeben. Nachher plötzlich hat man von einer Medaille geredet. Man hat es dann auch kritisiert, wenn es nicht passiert ist, logischerweise. Aber ist für dich jetzt als NHL-Spieler zum Beispiel das ein wichtiger Schritt gewesen? Oder vielleicht einfach eine Nebensache, dass man gesagt hat, wenn du Medaillen mitspielen, also ist auch der Anreiz grösser. Kann man sich vorstellen, wenn du nach, wie gesagt, 90 Spielen oder 95 Spielen da rüberkommst, müsstest du jedes Mal gegen den Abstieg spielen, dass der Anreiz dann schon noch da ist, immer noch Nazi, aber vielleicht nicht im gleichen Ausmaß.
Ja, definitiv. Das habe ich jetzt gerade auch beim Gluschkes ansprichst. Ich glaube, mit Ehlers habe ich das gerade diskutiert, wo wir, wo er mich gefragt, ob ich gehe oder nicht gehe. Und dann, für mich ist klar gewesen, sie gehen aus genau aus Gründen, weil ich das Gefühl hatte, hey, es liegt da etwas drin, wir können vielleicht eventuell eine Medaille gewinnen. Und er ist genau gegangen, weil er gewusst hat, erstens ist es Heim-WM für ihn in Dänemark und die andere Seite, hey, wenn ich nicht komme, eventuell vielleicht steigen sie ab oder vielleicht haben sie eine Möglichkeit, zum endlich mal in den Viertelfinale reinzukommen. Das sind, merkst du natürlich, sind genau zwei unterschiedliche Richtungen, wo es eigentlich geht. Und für mich, wie du auch gesagt hast, der Fischi hat einen unglaublichen Job gemacht in dem Sinn, dass er den, ich glaube, der das Träumen wieder reingebracht hat für eine Medaille und nicht immer quasi, okay, Viertelfinale, dann haben wir das Ziel erreicht und dann, was nicht mehr passiert, dann passiert's. Und jetzt ist wirklich, du gehst rein mit dem Traum, zum eine Medaille holen, zum ein gutes Turnier spielen, zum vorne mitspielen und auch im Wissen, dass es gar nicht jedes Jahr. Aber wenigstens, wir können träumen jedes Jahr von dem. Und ich glaube, das ist das, wo der Fischer unglaublich gut reingebracht hat.
Ja. Lustig, ich habe gestern mit einem slowakischen Kollegen telefoniert. Ein Journalist hat mich gefragt, was wir anders machen als sie. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiss nicht, was ihr machen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, bei euch kommen die Spieler, bei uns kommen sie nicht. Dann hat mir dann erzählt, der Slavkovski zum Beispiel, der hat gesagt, er brauche die Nazi nicht. Also, so quasi, ihr braucht mich, aber ich brauche euch nicht. Und den riesen Problem, weil die meisten NHL-Spieler gehören nicht zur Nazi, da haben sie noch KHL-Spieler, glaube ich, wo sie nicht wissen, ob sie die sollen aufbieten oder nicht. Da gibt es politische Spannungen, oder? Aber so, und mir ist dann eingefallen, ja, die Fischi sagt, ja, wenn einer nicht kommt, dann wird er bestraft, zum Beispiel. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass das auch eine Rolle spielt, oder? Nicht nur der Wille der Spieler, sondern sie wissen auch, ich kann nicht nur kommen, wenn Olympia ist, zum Beispiel, die Rosinen picken, sondern ich muss eigentlich immer gehen. Logischerweise, wenn du Verletzungen hast oder wirklich etwas problematisch ist, dann kannst du absagen, wenn es wirklich einen Grund gibt. Aber so die Bereitschaft, dass alle immer kommen, und das hat man wirklich das Gefühl. Und dort sind ihr die Vorreiter, logischerweise, weil ihr ein anderes Programm habt. Und dann hast du zum Beispiel jetzt den Fall Bixel, oder? Wo bei der U20 zweimal gesagt hat, er käme nicht. Der ist jetzt gesperrt bis und mit Heim-WM nächstes Jahr. Was mich dunkelt, das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich habe gehört, dass es schon Bemühungen gibt, um den wieder ins Boot zu holen.
Ja, absolut. Aber eben schlendlich, ich sage vielleicht jetzt auch in seinem Fall, also wie, jetzt ist er mit Dallas sowieso zweimal extrem weggekommen, das hätte ich im Wissen, als wäre ja, er ist schon so in einer guten Mannschaft drin, dass er weiss, okay, gut, er hätte ja eh nicht im WM geschafft, blöd gesagt, dann ist es ja auch kein Verzicht in dem Sinn, oder? Aber schlussendlich, ich glaube, das hat der Fischer unglaublich gut auch gemacht, dass jetzt auch jeder NHL-Spieler jedes Mal kommt, auch im Wissen, dass es ist einfach auch nicht fair, wenn ein Schweizer Spieler 6 Wochen lang Camp macht, die WM geht spielen und dann nachher komisches Olympia-Jahr kommen wir mal alle von der NHL und sagen, jetzt komm, jetzt ist es das Olympia-Jahr, jetzt kommen wir wieder, das wäre auch nicht gerecht. Und ich glaube, es gibt auch noch in der Mannschaft eine Unstimmigkeit. Und ich glaube, das ist das, wo jetzt für mich klar ist und auch für alle anderen Spieler, dass das macht man einfach nicht. Vielleicht ist auch unsere Mentalität, wo vielleicht auch ein bisschen so ist, dass man probiert, füreinander zu schauen und dass man probiert, auch einfach der gewissen Regeln, die es halt auch gibt, denen auch zu folgen. Und jetzt im Fall Bichsel, ja, ist noch schwierig zu sagen, in beide Seiten gehört, beide Seiten verstanden, aber ich glaube, es geht dort noch ein bisschen tiefer, als man vielleicht das Gefühl hat.
Ja, also das gibt ja auch Konflikte, oder? Also, ja, man weiss ja nachher nicht mehr, wer genau was gesagt hat und wer die Schuld ist, aber also, ich finde, man sollte jetzt einen Schlussstrich ziehen und dem jungen Mann sagen, gut, komm für ein neues Jahr, du bist wieder dabei. Würde ich jetzt sagen, oder? Ich glaube, der ist bestraft genug, auch wenn er jetzt bei den Weltmeisterschaften nicht können dabei sein konnte. Aber Olympia und Heim-WM, mindestens Olympia könnte ja dabei sein, ist logisch, der NHL macht Pause dann. Finde ich auch, sollte man nicht darauf verzichten.
Absolut, rein spielermäßig her, meine, könnte man sicher extrem gut brauchen. Macht einen sehr guten Job drin. Aber schlussendlich, ich glaube, das ist das, wahrscheinlich das, was der Fischer und der Weibel und die Nazi sich entschieden haben zu machen, dass dass ich glaube, dass hinter dem musst du halt als Spieler irgendwie auch stehen, dass irgendwie, was wäre es, wenn eben schlussendlich die ganze Geschichte wissen wir ja alle nicht wirklich. Und ich glaube, es ist das, wo schlussendlich der Fisch und sie haben ihren Grund, warum und wieso. Und ich glaube, es ist das, wo ja, verständlich dann halt auch zählt. Und ich glaube, wir als Spieler, das ist ein bisschen eine höhere Macht, die sie haben. Und schlussendlich, wenn ich das Aufgebot kriege, dann komme ich. Und wenn nicht, dann habe ich es entweder nicht verdient oder weiss ich nicht was. Und ich glaube, das ist das, kann man es auch so anschauen. Schlussendlich, es darf auch nicht irgendwas wie es fühlst mich, spürst mich, schlussendlich sein. Schlussendlich, wenn er will, dann Kunde, wenn er nicht, dann ist es halt so. Und da ist, glaube ich, Klartext geredet worden. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn sie jetzt sagen, okay, er ist gesperrt bis Olympia und dann macht es mal die Tür auf, außer sie haben einen absoluten Grund dafür. Ja. Dann ja, siehst du nachher auch ein bisschen komisch aus als Verband, oder?
Aber hat man euch auch ein bisschen ins Podium geholt? Also vor allem die NHL-Jungs, die Leadergruppe, in dieser Frage?
Ja, sie haben uns definitiv auch abgeholt. Sie haben eben, schlussendlich, ich habe auch mit dem Bichsel eine halbe Stunde letztes Jahr mal geredet und dann haben auch Gespräche gehabt mit dem Weibel und mit dem Fischi und alles. Und schlussendlich, wir wissen von Art schon, wie es schon was ein bisschen passiert ist. Kann beide Seiten sehr nachvollziehen. Aber für mich ist es jetzt auch schwierig, um irgendjemand in eine Pfanne zu hauen, wie es genau wirklich war. Aber es war sicher Sachen gewesen, wo, ja, es hat halt beide, also ja, wo es halt vielleicht halt beides nicht geht, oder? Und ich sehe, gesagt, ohne jetzt grosse Sachen zu sagen, aber es war sicher irgendetwas gewesen, wo verständlich ist. Denken wir so.
Ja. Da bleiben wir doch bei denen, die amigs kommen, oder? Dino, oder,
ja, sehr gern, ja. Aber es ist ein Thema, um
es ist ein Thema, wo wir ansprechen, ja, absolut. Ja, weil es ist
natürlich erwarten wir von dir nicht, dass du irgendwie in die Pfanne hast.
Ist auch
nicht, aber deine Meinung ist interessant, oder?
Das ist vielleicht auch, auch für ein bisschen, ist es auch schwierig. Ich meine, der kann auch schlecht beraten worden sein. Kann auch sein, dass er vielleicht so denkt, vielleicht so beraten worden ist. Und dann, wenn du 18, 19 bist, oder vielleicht ist er 20 geworden, weiß nicht ganz genau, wie alt jetzt ist.
21.
Also was machst du denn? Ich meine, du hörst ja nachher auch auf den Berater, sagst, hey, look, das ist dein Weg, bis jetzt sind wir gut gefahren, das so ist es aufgegangen, jetzt spielst du sogar in der NHL Playoff. Der Teil kann wie warten, jetzt machen wir mal Schritt für Schritt für Schritt. Die anderen Türen tun ich dir Schraube wieder öffnen, zum Beispiel. Das weisst du alles.
Ja, und alle reden noch drei, oder?
Oder alle reden drin, das ist nachher auch schwierig für ihn und dementsprechend ist es zum Teil auch schwierig, um das Thema immer wieder aufzubringen, weil ich bin überzeugt, er wird auch Zeiten gelesen und sich Informationen holen, was jetzt über ihn geschrieben wird und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ich weiss nicht auch, ob man ihm einen Gefallen will machen und einfach sagt, okay, bis dann ist es fertig. Dann bin ich nachher wieder offen bis zum 27. Oder im 27. WM bin ich dann wieder dabei und dann ist es, kann er vielleicht auch wieder abschliessen mit dem Thema. Ist vielleicht auch vielleicht besser, wenn man es gross und ganz vielleicht anschaut. Weil eben, wie gesagt, er ist 21, da macht man Fehler, man macht gewisse Entscheidungen, wo man vielleicht hätte ich vielleicht anders gemacht, vielleicht würde es alles genau wieder gleich machen, weil er spielt jetzt in der Playoff.
Jetzt nicht mehr.
Sieht aus, okay, jetzt nicht mehr. Ja. Vergessen, ja, das ist aus, okay.
Ja.
Und dementsprechend ist es wie auch, ja, ist auch schwierig zum, als junger Spieler, wenn ich so zurückdenke, gewisse Entscheidungen, die ich vielleicht gemacht haben, würde ich sie wieder gleich machen, weiß ich auch nicht. Aber ich bin wahrscheinlich gleich froh, gewisse habe ich dann gemacht. Und bei mir dort mal ist es gut aufgegangen mit dem Trade mit Minnesota, wo dort mal recht für Schlagzeilen gesorgt hat. Und ich würde es schlussendlich wieder gleich machen, aber da haben wir jetzt auch auf den Ruf dort mal verlassen, sagen, okay, komm, wir ziehen die Schiene, wenn es aufgeht, super, wenn nicht, dann kämpfen wir halt anders als wieder durch und zum Teil geht es auf, zum Teil geht es nicht auf. Und
du bist eben gut beraten gewesen.
Das weiß ich nicht, ob es so ist oder nicht, aber das kann ich mir einfach irgendwie, vielleicht ist das einfach ein Grund, möglich.
Ja, im Nachhinein ist man auch immer gescheiter, oder? Das weiss ist so man definitiv dann genau, wenn man über ein Finale nachdenkt. Und,
Hör auf, über den Finale reden.
Gut, reden wir über die NHL. Wenn du jetzt die letzte Saison nachdenkst, wie du gesagt hast, President's Cup gewonnen, das heisst, die erfolgreichste Mannschaft von der Regular Season gewesen. Dann sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden, oder? Das war gegen Dallas, wenn es recht ist, wo der Antan seine grossen Auftritte hatte.
Gegen den Bichsel.
Gegen den Bichsel, ja. Genau, du hast gegen den Bichsel.
Ja, genau, ja.
Sind wir mal begegnet auf dem Feld und nachher
ja, hast du mal zwei Kämpfe vor dem Goal, bist natürlich an einem Crosschecker gewesen und machen und tun. Und nein, das hat wirklich sehr gut gemacht. Sehr physisch. Und ich glaube, das kleine Eisfeld kommt ihm natürlich auch sehr entgegen mit seiner Größe, mit seiner Reichweite und alles. Und hat das wirklich sehr gut gemacht. Aber ich sage jetzt, wenn ich jetzt unsere Mannschaft angeschaut habe, wir haben wirklich eine unglaubliche Regular Season gespielt, haben dann in der Playoff einfach keine Auswärts können Auswärtsmatch können gewinnen. Und schlussendlich, wenn du es nachher so anschaust, haben wir schlussendlich ein Heimmatch verloren. Und dementsprechend sind wir eigentlich draussen gewesen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Mühsame an der ganzen Geschichte, dass im Prinzip du den Job daheim immer können machen. Auswärts hast du es hergebracht. In der zweiten Runde ist ein Heimmatch verloren. Und auswärts hast du halt, ja, auch nie hergebracht. Und ich glaube, es ist dann daheim wieder gewonnen, die, die können gewinnen oder müssen gewinnen. Und ja, das ist nachher Serie.
Ja. Was hast du das Gefühl, ist der Unterschied zwischen der Regular Season in der NHL und nachher Playoff? Geht's jetzt, weil wir haben mal diskutiert gehabt, Dino und ich, und haben das Gefühl gehabt, in der Schweiz spürst du es irgendwie noch mehr, weil Regular Season, ja, ist ein bisschen zahm, auch mit Jackson und so, und dann in der Playoff plötzlich gehen sie voll aufeinander los. In der NHL gehen sie aber schon aufeinander los, oder hier in der Regular Season geht es zur Sache, auch weil das Eisfeld kleiner ist, ist immer einer dort. Und klar, die Intensität wird nachher nochmal höher in den Playoffs. Aber nicht sehr, sehr, sehr viel mehr haben wir das Gefühl gehabt, sondern es, ja, es kracht einfach schon die ganze Zeit. Und wie nimmst du das wahr dann nachher in die Playoffs nochmal?
Ja, schlussendlich, ich meine, logisch, es ist zwar 32 Mannschaften denen, aber schlussendlich, wenn du schon in die Playoffs reingekommen ist es schon unglaublich schwierig. Ich meine, du hast, hast bei Josi in seiner Mannschaft das Jahr gesehen, ja, einen sehr schlechten Start gehabt. Und dann bist du relativ schnell aus der Playoff draussen. Und ich sehe, wenn du, man sagt so grob, wenn ich sehe, nicht innerhalb von 6-7 Punkten bist, im November auf einem Playoff-Platz, dann wird es nachher zäh zum reinkommen. Und dementsprechend am Anfang musst du schauen, so viel wie möglich gewinnst, dann kannst du schon jetzt wieder mal einen Ausrutscher glauben. Aber wenn du am Anfang keinen guten Start hast und wie gesagt im November nicht in der Nähe bist von den Playoffs oder sogar nicht drin bist, dann hast du noch keine Chance mehr zum reinkommen. Und ich glaube, das ist das, wo nachher auch siehst, in der Trade-Deadline, da siehst du nachher, okay, wer ist der Seller, wer ist der Buyer, und ich glaube, das ist das, wo du nachher oben drauf auch noch einen Unterschied machst. Bis März musst du dann wirklich fragen, okay, entweder bin ich ein Contender, entweder bin ich zufrieden, um einfach nur in den Playoff reinzukommen, und das merkst du natürlich dann oben drauf auch noch grad.
Also das spielt ja viel größere Rolle als bei uns an die
Trade-Deadline. Ja, genau,
ich habe das Gefühl, das stellt enorm viel an mit einer Mannschaft.
Ja, definitiv.
Nur schon ein Wechsel kann Chemie irgendwie noch beschleunigen, oder sie können sie abtöten.
Absolut. Das hast du gesehen bei Colorado gesehen das Jahr. Die haben dann relativ früh einen Trade gemacht mit dem Rantanen und Nechas. Damals Nechas natürlich gerade eingeschlagen in Colorado. Dann haben sie zwei Top-6-Stürmer geholt in der Trade-Deadline, wo dann das Gefühl kann, rein auf Papier und auch spielerisch, also müssen die eigentlich gewinnen das Jahr. Logischerweise hat dann Dallas genau das Gleiche gemacht, hat den Grandlund geholt und noch andere Spieler und dann natürlich der Rantanen, logischerweise. Und dann, ja, sie sind dann nachher unglaublich stark, sind natürlich zwei Mannschaften aneinander gekommen, die hätten nie in der ersten Runde aufeinander zu treffen, oder? Dementsprechend ist es so wichtig für uns, dass wir überhaupt können, oder dass wir die können, wir vielleicht umgehen, vielleicht um eine Runde. Das haben wir so dann nachher Presence Trophy natürlich gewonnen. Aber auch die haben wir schon, erst, glaube ich, im letzten oder zweitletzten Spiel haben wir die können sichern. Weil dann nachher Washington gewisse Spieler geschont haben und wir haben es nicht gemacht und wir gewusst haben, wir müssen Erster werden, oder? Und dementsprechend, ja, ist es natürlich schon ein rechter Kampf bis zum Schluss.
Aber wie ist es für dich eben mit diesen ganzen Trades? Du bist jetzt 14 Saisons in der NHL, das darf man nicht vergessen, die ganze Karriere. Also du hast 2009 in der Playoff gesagt, da wo es ciao zusammen, das war's, ich gehe über und bist geblieben. Bis jetzt hast du dich durchgebissen gemacht und da den Weg gegangen, jetzt 14 Saisons NHL und gleich ist mir eigentlich nie sicher, oder? Also man hat das ja immer gesehen, jetzt auch mit dem Merchant bei Boston, wo plötzlich ist er weg, oder? Also man sagt ja, das ist wie wahr eigentlich, oder? Die Menschen sind wie wahr, die werden auch hin und her geschoben. Wie nimmst du das selber als Spieler wahr, ja. Also wenn, ja, in der Schweiz ist klar, ist ein Vertrag, der besteht. Und wenn du wechseln, musst du auch einverstanden sein. In der NHL hat man das Gefühl, ja, wenn einer sagt, du musst gehen, dann musst du einfach gehen. Das ist schon eine schwierige Situation.
Ja, es ist definitiv ein bisschen Menschenhandel, das ist sicher. Aber schlussendlich, ich glaube, wenn du in die NHL gehen möchtest, dann weißt du auch, dass es das passieren kann. Du bist wie auch eingestellt. Aber das richtige Wissen, wie es sich anfühlt, das merkst du erst wirklich, wenn du getradet worden bist. Und das ist jetzt mir gleich auch ein, zwei Mal schon passiert. Und bis jetzt eigentlich immer gut rausgekommen und ist auch immer wieder eine gute Lehre gewesen, um in eine neue Mannschaft reinzukommen und dann zum wieder einerseits neue Kollegen finden, vielleicht deinen Plan ändern, okay, wie gehe ich ein Spiel haben, was wird von mir jetzt in dieser Mannschaft erwartet und grundsätzlich, ja, die eine Mannschaft ist dann je nachdem froh, dass sie können wegtraden können und die andere Mannschaft ist froh, dass sie sie haben und meistens als Spieler gehst du dann wirklich dorthin, wo sie dann gerne möchten haben und dementsprechend kriegst du auch das gute Gefühl dann wieder her und hast das Gefühl, okay, du wirst gebraucht und ich glaube, das ist das, was einem dann auch beflügelt.
Aber es ist schon verrückt, oder? Du musst zügig kommst in eine neue Mannschaft und dann frage ich mich immer, sind die Schweizer einfach ein bisschen zu weich für das? Also die es probiert haben und dann wieder zurückgekommen sind, ist man einfach zu weich aus deiner Sicht, oder? Ich meine, bei dir bist bist du in der NHL gewesen und nachher hast du sogar nach einer ganzen NHL-Saison nochmal in die AHL müssen, eine Saison, und bist dann wieder gekommen. Also das ist wirklich, also mehr durchbeissen geht nicht. Und da habe ich auch das Gefühl, dass Teil Schweizer Spieler ein bisschen zu weich sind, um genau das mitmachen, weil das ist ja, das ist eigentlich verrückt. Oder? Das kannst du dir in der Schweiz nicht vorstellen. Und da gibt es einfach einen Traum, NHL, und den so durchbeissen, ist schon eine Riesenleistung. Und das ist, glaube ich, nicht gemacht für alle.
Nein, definitiv nicht gemacht für alle. Aber schlussendlich, ich meine, dort, würde ich sagen, ist man der Vorreiter, der Marc Streich gewesen. Man hat, dass der eins hin und her gegangen ist und dann mehr oder weniger in jeder Liga gespielt, wo denen kann spielen, hat einen Stürmer gespielt und alles. Und ich glaube, das ist wirklich schlussendlich ein grosses Vorbild, was das anbelangt. Und auch ein Janik Weber, wie lange der sich einmal durchgeboxt hat, denen ist für mich immer noch eigentlich unglaublich beeindruckend. Und was für mich anbelangt, für mich ist auch wirklich klar gewesen, dass ich möchte in der NHL spielen, vor allem nach meiner ersten Saison, die ich hatte, wo wirklich hin und vorne eine Katastrophe war. Und dann wollte ich es mir auch selber bestätigen, dass ich es gleich kann. Ich bin dann gleich auch hoch getroffen worden und dann für mich auch gedacht, hey, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt so hoch getroffen werde und so ein Seich zusammen spielen, denen ich muss sich das herbringen. Und ja, bin schon froh, dass ich es dann gleich hergebracht habe.
Aber gibst du da den Jungen auch Tipps, oder? Es ist ja immer mehr Tendenz jetzt in der Schweiz, dass man auch eben auf Kanada, Amerika geht, Junioren spielen. Aber eben dann wirklich in die NHL kommen, ist dann ein riesen Weg. Ist dort auch dein Rat manchmal gefragt, wo du musst den Jungen ein bisschen sagen, hey, das ist einfach nicht ein Blauschlager und es ist cool, da ein bisschen cool. Und da, also das ist tough. Und da müsst ihr vielleicht auch eben mal in sauren Äpfel beißen, um dann wirklich in die NHL zu kommen.
Ich glaube, beißen ist sicher etwas, wo auf eine Art und Weise entweder hat man es oder hat man es nicht, glaube ich. Also, es gibt ich sage in der Schweiz, uns geht es so gut in der Schweiz. Man verdient relativ früh viel Geld. Und, es gibt auch Momente, wo ich denke, ich verstehe auf eine Art und Weise jeden Jungen, warum soll ich überhaupt noch übrig gehen beißen, wenn es mir da schon relativ gut geht. Wahrscheinlich ist es ein Spiel. Wir spielen Hockey, weil es ein geiles Spiel ist. Und warum soll ich das übrig gehen beißen und spielen vielleicht nicht einmal gross, auch wenn es liebsten, was ich mache, ist spielen, oder? Und ja. Ich glaube, es ist das, wo irgendwie, wie du selber als Person musst irgendwie spüren, okay, möchte ich in der höchsten Liga probieren zu spielen, mich probieren durchzusetzen, wenn es geht, super, wenn nicht, dann heisst es ja nicht, dass ich nachher kein guter Hockeyspieler bin, weil ein Haufen Mal braucht es auch extrem viel Glück, um denen überhaupt können spielen, in einer richtigen Organisation drin zu sein, und es hat ja nicht nur alles mit, wenn ein Malgin oder andere Gitter oder ich sage auch einen Cook, dann könnte ich locker denen spielen. Aber ich war auch jedes Mal wahrscheinlich in der Situation drin, wo vielleicht hat er die Chance gekriegt, hat es vielleicht nicht können nutzen können, vielleicht hat es sich dann in einer blöden Situation verletzt, vielleicht hat er zu wenig Ellbögelt, um einfach durchzusetzen, weil dann halt gleich, wenn ich sage, ein Cook ist so ein lieber Mensch zum Beispiel. Wenn der vielleicht ein bisschen härter gewesen wäre in Columbus und vielleicht ein bisschen mehr seine Meinung gesagt hätte, vielleicht wäre der immer noch drin, weil rein vom Können her, der ist ja so gut. Aber eben, das, wie gesagt, da braucht es so viele Sachen, wo du irgendwie einfach zusammenstimmen musst, um sie nachher denen zu spielen. Und wie gesagt, ein bisschen ein gewisses, ja, ein Arschloch musst du halt gleich ein bisschen sein, auf jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir Schweizer sind halt dann gleich ein bisschen anders, als es anbelangt.
Dino? Ja. Bist du fleissig am Töckeli?
Ja.
Hat er nicht einen Monolog führen?
Nein, aber es ist ja, du hast es angesprochen, es ist ein Schweizer, ein Fallschirm, oder? Also, wenn es in der NHL nicht klappt, weisst, dann hast du eh mal das Siegel, dass du dort gsi bist. Dann kannst du in der Schweiz sehr viel Geld verdienen. In anderen Nationen haben sie das zum Teil nicht. In Schweden haben sie jetzt auch aufgeholt mit dem Lohn. Das merken die auch. Aber das ist natürlich auch eine Motivation, die dem vielleicht fehlt, oder? Also, beiße mit Uhren oder nicht? Oder gehe ich in die Schweiz und schreibe einen Vierjahresvertrag für gutes Geld, dann bist du dann auch abgesichert, oder? Also dann, eben wie du sagst, spielen kannst du in der Schweiz gut auch. Die Liga ist mittlerweile so gut, da wird gutes Hockey gespielt. Also, aber eben der Finnen, zum Beispiel, wenn du mit Finnen redest, die sagen, dann viele für uns ist der einzige Weg, zum richtig Kohle machen und richtig gutes Hockey spielen. Wir müssen uns in der NHL durchbeissen.
Ja, absolut. Und ich glaube, du hast auch noch angetönt, in der Schweiz kannst du jeden Abend schlafen in deinem eigenen Nest. Und das ist extrem viel wert. Und dann schlägst du die ganze Zeit umeinander, bist in verschiedenen Zeitzonen, bist zwar in super Hotels und alles, aber gleich. Du spielst gleich 82 Spiele, bist selten daheim, musst auf viele Sachen verzichten. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man bewusst sein muss. Es ist ein langer Grind, bis ein Playoff überhaupt schon anfängt. Man spielt jetzt immer noch ins Viertel, ins Finale. Und wie gesagt, ist sicher nicht für jeden gemacht. Und ich verstehe auch jeden, der es nicht machen will. aber schlussendlich der, der die Chance hat und die Möglichkeit hat, ich glaube, das Probieren ist sicher etwas vom Schönsten und ich würde es immer und immer wieder machen, zum Probieren denen zu spielen, sei das über Junioren zu gehen oder einen Weg, wie der Josi gemacht hat mit Via Nazia oder einer, wo es jetzt ist und ja, von dem her, ich glaube, der richtige Weg gibt es sowieso auch nicht, was das anbelangt.
Ja, man sieht es zum Beispiel beim Bambühl, oder? Der ist auch einmal über den New York Rangers die Möglichkeit gehabt, die haben ihn übergeholt. Dann ist er auf den John Tortorella getroffen und der hat ihm keine Chance gegeben. Also er ist über ins Trainingslager und hat dann in Hartford, glaube ich, müssen spielen, Connecticut, keine Chance gekriegt, oder? Also das heisst ja, du musst auch das Glück haben, dann dass ein Trainer auf dich setzt. Oder er sagt, nein, der interessiert mich nicht, ohne dass er dich jemals richtig angeschaut hat.
Absolut. Und dann eben, sind es vor allem sind dann, sagen wir mal, mit dem Rang, mit dem Moi noch geredet gehabt, weil ihm sein grosser Traum ist, immer noch ein NHL-Spiel können spielen und möchte dann auch wieder rübergehen. Und dann haben wir auch gesagt, man schnitt, es ist so viel Glück, auch so rein spielerisch, schlittschuhläuferisch, stocktechnisch vom Schuss, könnte der definitiv eine Rolle denen spielen. Aber jetzt, wenn ich richtig im Kopf habe, ist glaube ich 31 oder 30 oder umeinander. Jetzt kommt halt das, zahlt er auch noch für ihn und sagst, okay, möchte jetzt einen 19-Jährigen einbauen, der sowieso jetzt neu jetzt in der NHL immer beliebter und beliebter ist. Jetzt bauen sie einen jungen Spieler rein. Ist auch, du merkst auch beim Lohn. Jetzt, früher war es ja so, gewesen, dass du im Prinzip bezahlt worden bist für das, was du gemacht hast. Jetzt wirst du bezahlt für das, was du könntest in dir machen, oder? Früher bist du wie von der vierten Linie als junger Spieler hast du aufgekämpft, probiert ihn die erste. Jetzt werden die jungen Spieler gerade eingesetzt in der ersten zwei Linie, um dort das gleiche Spiel können spielen, wo sie den erzählen Juniorenliga gemacht haben und ja, dementsprechend es hat sich einiges verändert und darum habe ich auch mal gesagt, ich hoffe, das wird seinen Weg machen. Vielleicht kann er dann ein Spiel spielen irgendwo, vielleicht direkt die Chance. Aber schlussendlich darf er nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Schlussendlich ist er gleich ein hervorragender Hockeyspieler. Er macht es gut, hat können Weltmeisterschaft jetzt spielen und ich glaube, das muss man auch wissen als Spieler selber. Schlussendlich eben, es hat extrem viel auch mit Glück zu tun. Es muss alles in sich aufgehen und ja.
Ja, also, ja, aber es kommen immer wieder neue Spiele, jetzt mache ich jeden Mal.
Ja, das ist gut, das ist gut. Wir haben ja beide so viele Fragen.
Aber ja, wie du sagst, beim Moi zum Beispiel, es kommen so viele Spieler jedes Jahr durch den Draft und nach und Bereitschaft, jüngere einzusetzen, das ist natürlich auch schwierig, dann für, sagen wir mal, die älteren Spieler, die so ein bisschen im Fringe-Bereich sind, und sagst, ja, der könnte wahrscheinlich dort spielen, aber warum sollen wir das machen? Holen wir lieber einen 19-Jährigen, der Perspektive hat, oder einen 18-Jährigen Perspektive, und lassen den direkt spielen, oder?
Ja, absolut. Und natürlich kommt natürlich auch mit dem ganzen Salary Cap, das Spiel kommt natürlich logisch schon auch noch dazu, dass du, je nachdem, wie jetzt zum Beispiel Edmonton, wo ich sage, mehr oder weniger die zwei besten Spieler in der Welt haben, dass sie noch mit Jungen können natürlich den Salär so abdrucken. Und das gibt natürlich das Spiel auch noch. Wobei, die Spieler dann auch genug gut sind zum Spielen, logisch. Es ist nicht so, dass sie jetzt auch die einsetzen, nur wegen dem Salär. Aber es hilft natürlich der Organisation, um junge Spieler einzubauen. Dementsprechend, oder?
Ja.
Darum ist es wichtig, dass die Jungen eingesetzt werden. Und für die älteren Spieler, wenn du einen Corey Perry anschaust, der seit je und je jetzt immer noch spielt und ja, eine unglaubliche Karriere hat, jetzt mit 32 Playoff-Spiel gespielt hat. Und dann, ja, der macht ja immer etwas unglaublich gut. Und ich glaube, es ist das als älter Spieler, wenn du so gut bist vor dem Goal, wie jetzt er das ist, dann bist du auch immer noch dabei. Und das ist, glaube ich, auch das Coole in der ganzen Geschichte. Er spielt auch nicht mehr wegen Geld. Er spielt einfach, dass er hoffentlich die Trophy noch einmal kann gewinnen kann. Und das ist eigentlich der grosse Reiz.
Ja, jetzt steht er im Finale.
Jetzt steht er im Finale. Ja. Du kennst die Gegner natürlich bestens, Edmonton besser, weil die am besten sind, oder? Mhm. Aber Florida, hast du apropos, Gruß noch von Mekki Salis. Und er hat fast gewusst, dass du keine Ahnung hast, weil du eine Jersey genommen hast.
Das ist einfach mein Schweizer Herz, das dort geredet hat.
Und sein Dallas ist jetzt auch ausgeschieden. Miss Florida ist immer noch drin.
Ja, das sind so einfache
Picks. Ja, nein, wiederholen kannst du in der NHL sowieso nicht. Das ist unglaublich schwierig. Ist es ja eigentlich auch, oder?
Das ist wirklich der gleiche Finale.
Die sind jetzt das dritte Mal wieder im Finale. Ja. Florida sind schon, wie schlägt man die?
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, der Rod Brennermoor hat es relativ gut gesagt. Die sind wirklich der absolute Standard momentan in der NHL. Die haben eine unglaublich gute Tiefe. Die haben auch mit der Trade-Deadline, wo sie wie Marchand geholt haben und der Jones. Ja. Ja, haben sie natürlich wieder einen unglaublichen Spieler hergebracht, um den Arbeit zu bringen und schlussendlich hervorragender Coach. Aber ja, es braucht so viele Sachen zum gewinnen und sie machen es momentan auch unglaublich gut. Und wenn du es anders anschaust, sind jetzt irgendwie letzten sechs Jahre sind ein Florida-Team im Finale gestanden. Ja, hat sicher irgendetwas mit der Steuern zu tun. Kann man sicher
Einkommensteuer.
Das kann man sicher auch sagen.
Das ist sicher ein Lohn. Hilft sicher.
Ja. Ist sicher auch, aber schlussendlich, wie gesagt, meine, die machen einen Haufen gut zu tun. Und ja, es ist schlussendlich, wie gesagt, es ist brutal schwierig ins Finale hineinzukommen. Persönlich noch nie drin gestanden. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Florida das Jahr wieder macht.
Ja, aber würdest du sagen,
jetzt darfst du.
Darf ich?
Jetzt darfst
das ist nett, danke. Würdest du sagen, Florida war das schwierigste Team zum Spielen diese Saison? Also sind alle top, aber das ist nochmal ein Niveau drüber.
Für uns jetzt, lustigerweise, das ist jetzt einer Gegner, der uns gelegen ist. Zum Beispiel, wir haben, glaube ich, meinte, wir haben beide Matches sicher einen, haben wir sicher gewonnen von diesen zwei. Aber ich meinte, wir haben sogar beide gewonnen. Aber schlussendlich, es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt gewisse Mannschaften, die liegen einem besser und gewisse, die liegen uns gar nicht. Zum Beispiel jetzt Utah, wo eigentlich nicht im Playoff war, gegen die haben wir jedes Mal 5-1 verloren. Aber das sind einfach Mannschaften, die liegen uns einfach nicht. Und das gibt es natürlich auch. Und, aber ich glaube, gross und ganz, es wird sicher ein sehr spannender Finale sein. Und wir sind letztes Jahr über 7 Spiele gegangen. Könnte man auch das Jahr vorstellen, dass es wieder über 7 gehen. Aber schlussendlich hätten es beide sehr verdient.
Was ist dein Tipp?
Uff. Ja, eigentlich, ich würde es Edmonton mögen gönnen, ich würde es auch Kanada gönnen, wenn sie den Stanley Cup wieder mal könnten drauf stimmen. Und auch McDavid mit seiner ganzen Karriere, die er bis jetzt schon hatte, mit dem Dreisaitl, würde ich es Edmonton extrem gönnen. Aber ich glaube fast, es wird Florida in 6 Spiel sein.
Okay, aber seit 1993 hat ja kein kanadisches Team mehr den Stanley Cup geholt, dort Montreal, das ist schon krass. Aber zum McDavid, noch schnell, wie ist es gegen McDavid spielen? Du bist selber ein Star in der NHL, top, aber wenn dann noch ein McDavid dort steht, wenn du dort auf dem Eis stehst, das was geht dort ab?
Das ist definitiv eine andere Liga. Wenn der auf dem Eis steht, vor allem jetzt noch in meiner Linie, ich bin eher in der Shutdown-Linie mit dem Lowry zusammen, dann müssen wir auch immer gegen ihn spielen. Und ja, Schmied, du hast das Gefühl, du sitzt in seinem Rucksack und verfolgst ihn auch die ganze Zeit. Und der ist ja so gut. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Hockey, das er spielt.
Aber was probierst du dort? Also, ja, irgendwie im Stock irgendwo in die Wanne, ich weiß es nicht, aber der ist so schnell unterwegs. Es ist unglaublich zum Zuschauen.
Ja, das ist eben. Tendenziell kannst du nicht gross etwas geben. Du musst schauen, dass er keinen Speed aufnimmt hinter dem Goal, wenn er einen Schieber geht holen. Du musst schauen, dass er immer relativ eng an ihm dran bist. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Schieber hast, dann kannst du natürlich dafür sehr viele Sachen auch wieder kreieren. Weil ich sage, defensiv ist es nicht der beste Spieler. Dementsprechend kannst du dort natürlich ein Win finden, die, ich sage, Superstar anfangen, ein bisschen spekulieren für offensiv. Oder? Und dementsprechend können wir dann nachher dort deine eigenen Chancen, kannst du dort dann ein bisschen holen, weil sie dann eher offensiv-minded sind, als jetzt zum Beispiel jetzt ich oder jetzt unsere Linie zum Beispiel. Und ich glaube, das ist das, was es nachher auch spannend macht. Aber schlussendlich, sobald der auf dem Eis ist, dann musst du 120% fokussieren, dass du auch kein Zeichen machst.
Was ich noch eine Frage mitbekommen habe, sorry, von den Kollegen, wo ich dich unbedingt muss fragen, was heißt jetzt fragen, wenn er schon da ist, gesagt, ja, das mache ich natürlich. Crosby oder McDavid, was ist schwieriger oder ja, gegen die zwei spielen, wer würdest du da noch höher rate oder die zwei so ein bisschen vergleichen? Du stehst gegen die auf dem Eis.
Ja, also in meinen Augen ist immer noch der Crosby der beste Spieler. Man hat eigentlich 3 Stanley Cup gewonnen. X-mal im All-Star-Team gewesen, den Olympia-Gold, das entscheidende Goal geschossen. In meiner letzten Four Nations ist er wieder unglaublich gut gewesen. Und für mich, das ist so ein Gewinner. Der ist, auch das ganze Spiel anschaust, jedes Bulli, das der macht, gewinnt der fast. Der ist in jeder Situation dabei. Und wenn immer der so in der Mannschaft ist, dann sind die meistens vor Ort dabei. Und ich glaube, das ist das, das ist einfach ein absoluter Winner. Ich glaube, jeder würde mit dem liebsten in der Mannschaft sein. Und schlussendlich, ich sage nicht, dass der McDavid das einmal auch könnte sein. Aber schlussendlich, ich meine, eben 3 Stanley Cup musst du zuerst noch gewinnen.
Zuerst mal noch holen, ja.
Aber der ist jetzt gerade gegen Dänemark ausgeschieden.
Der ist jetzt also Dänemark ausgeschieden. Das ist eigentlich extrem brutal. Hätte ich nie gedacht. Ich glaube, das hätte niemand gedacht. Und schlussendlich ist auch relativ lustig gewesen. Wir sind dann am nächsten Tag natürlich alle zusammen geflogen im gleichen Flüger, oder? Und dann die Kanadier sind dann hinter China gewesen. Wir sind dann Mitte gewesen. Dann Dänen sind vorne gewesen. Und dann hast du mal hinter geschaut. Dann ist es wieder McKinnon, Crosby und der Fleury sind dann wie so eine Sardinenbüchse und sind nebeneinander gehockt im Flieger. Und dann hast du gedacht, das sind 8 Stanley Cups oder 7 Stanley Cups in einer Reihe. Und wir sind da vorne, haben immer einen freien Platz dazwischen, können sie wie mit Sheriffen hocken und das war recht lustig. Ja.
Hast du da Kontakt gehabt nach dem Spiel, also mit dem Nikola Ehlers vor allem noch oder sonst mit anderen NHL?
Mit Ehlers haben wir sicher ein bisschen geredet gehabt, den Spurgeon, mit dem habe ich relativ lange in Minnesota gespielt, mit ihm habe ich geredet gehabt und Ja, die haben natürlich alles gesehen. Sie können glauben, was dort ganz genau passiert ist. Und wir sind auch noch mit dem Nissenserli gekommen. Das war natürlich auch recht eine lustige Situation gewesen. Die haben wirklich gar nichts gehabt, um einchecken, weil sie einfach denken, die gehen schnell auf Herning gewinnen und dann gehen sie wieder. Und das Coole war, ist einfach jetzt im Hockeysport ein bisschen, wenn irgendjemand unterschätzt, du weißt einfach nie, wenn es so eine gewisse Euphorie drin ist, wie jetzt auch bei Dänemark war, wo in der Heim-WM das Viertelfinale spielen gegen Kanada. Die Hütte war voll, haben dann super Match gespielt, sind dann 1-0 hinten rein gewesen, haben dann einen Weg gefunden, 1-1. Das war nachher Euphorie pur. Cool, yeah. Und das habe ich doch auch schon einmal erleben jetzt mit der Nazi. Wenn du mal so Euphorie hast, dann ist alles möglich. Und darum sind wir, glaube ich, auch eher ein bisschen nervös gegen Dänemark am Anfang, weil du auch nicht gewusst hast, wenn du mal in eine Mannschaft triffst, die so eine Euphorie hat, entweder kannst die Euphorie von ihnen, wenn du jetzt früh das Goal schiessest. Und wenn sie das erste Goal schiessest, dann wer weiss, wie der Match ausgekommen
wäre. Aber es war ein Vorteil, dass du dort in Stockholm warst und dann nicht mehr in Dänemark. Dann war der Heimvorteil nicht mehr allzu gross. Aber hat das dann auch gerade wieder Lust gemacht auf die Heim-WM, die dann kommt, so ein bisschen nach vorne schauen. Also die Euphorie, oder sonst war es ein Trauspiel in Herning. Also das ist wirklich von leerer Rang. Also für dich war es ganz speziell. Sie sind noch Playoff gespielt, volle Hütte, kommst über gegen Kasachstan, dort das Mittagsspiel, irgendwie gefühlt 200 Nasen im Stadion. Also das war schrecklich gewesen. Aber eben dann das Viertelfinale wieder gesehen von Dänemark, wie es dann wird sein in der Schweiz, wo ich das Gefühl habe, dass wir pumpenvoll sind und die Stimmung wird richtig gut sein an der Heim-WM.
Ja, absolut. Natürlich ist eine Heim-WM etwas, wo ich persönlich noch nie gespielt habe und würde sehr gerne mal spielen. Aber schlussendlich, ja, ist sicher, ich glaube, eine WM durchzuführen ist sicher nie einfach, vor allem was Fans anbelangt. Eben die Mittagsspiele werden sicher auch in der Schweiz vielleicht schwierig sein zum Füllen, aber das ist sicher eine grosse Challenge von ihnen, um das zu machen. Und dass die Schweizer viel voller sein werden, das ist klar. Aber schlussendlich, ich glaube, eine coole WM wird so können durchgeführt werden, wie ich sage, die Tschechen letztes Jahr gemacht haben. Also fast jeder Match ist heute voller gewesen, egal wer gespielt hat. Und ich glaube, das macht dann eine gute WM dann wirklich aus und hoffentlich bringen wir Schweizer das an.
Ja, das wäre schon wichtig, oder? Eben gerade ein Haufen Leute schauen dann zu und gell, wie du gesagt hast, dann siehst du das Spiel vor leeren Rängen, dann musst du schon fragen, ist das Produkt richtig am Markt gebracht? Weil wenn du das Produkt auf den Markt wirfst und es gibt nicht genug Nachfrage, musst du dir irgendwann überlegen, ob du etwas falsch machst. Oder müssen wir bei der WM nicht einmal ein bisschen darüber nachdenken, ob man das richtige Format hat?
Ja, definitiv. Man kann sicher hinterfragen, gibt es viele Mannschaften, wo dabei sind, will man sich sehr kompetitiver machen, mit weniger Mannschaften. Meine früher ist noch, habe ich gefunden, ist es schwieriger gewesen, um in den Viertelfinale reinzukommen mit dem System, wo wir hatten früher. Mit den verschiedenen kleineren Gruppen, wo du hast auch von Anfang an müssen, die zwei Siege holen und dann bist du wie den anderen in eine andere Gruppe reinzukommen. Und jetzt hast du es wie den gleichen, also 7-4 Vorbereitungsspiel ist das falsche Wort, aber 7 Spiel in der Vorbereitung. Und dann nachher, wird der erste Ernstkampf, oder? Und dann hast du eine relativ lange Zeit, bis dann der Ernstkampf kommt. Und dann hast du es wie innerhalb von 4 Tagen sind die spannenden Match. Und dort können wir mal alle Leute schauen. Und vorher, ja, der eine Match lohne ich halt dann aus, weil ich weiss, ich spiele dann hinten raus dann wieder. Und das ist, ja, ist noch schwierig zu sagen.
Du hast es eigentlich schlau gemacht, oder? Du bist erst gegen Kasachstan gekommen,
allein
erst
und dann genau,
die Heissphase.
Genau. Nein, aber es ist ja gleich. Ich habe das Gefühl, man müsste vielleicht ein bisschen hinterfragen, was man könnte machen. Ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung, wie man es könnte machen. Aber ja, vor allem die schwierigen Findungen sind, wenn jetzt Dänemark jetzt hätte ja nachher können in Herning spielen, obwohl sie eigentlich hätten müssen die andere Seite gehen, rein vom Systemmäßig her. Und das finde ich nachher auch sehr speziell. Ja. Da hast du einen Modus, wo so durchgeführt wird, wie sollte ich durchführen. Und machst du vielleicht entweder in meinem Land oder du machst es halt wirklich so, wie es jetzt ist. Und das ist auch nicht ganz korrekt, aber...
Das ist auch für Fans zum Teil schwierig, oder? Ja. Für die Heimfans ist es einfach, die wissen, wir sind dort, aber die, die von der anderen Mannschaft sollten herreisen, ziehst du abends spät, erfährst meistens, wo du spielst, und dann musst du 2 Tage später dort sein, oder? Das merkst du dann auch. Ich mag mich erinnern, in Stockholm dort 2013,
ja.
Ich glaube, sind die Viertel- und Halbfinalspiele gegen USA und Tschechien, glaube ich, recht ist.
Genau.
Das sind mehr eine halb leere Halle gewesen, und das in Stockholm, oder? Also, ja, das Problem, das besteht. Irgendwie dunkelt es mir auch, man packt es nicht an. Aber jetzt wollen wir doch noch schnell, du hast noch eine Frage.
Ja, vielleicht einfach, weil viel darüber geredet wird, dass es einfach zu viel ist, dass die WM einfach jedes Jahr ist, dass darum auch ein bisschen abgewertet wird. Kann man auch auf die Zuschauer nehmen, dass es einfach nicht mehr so spannend ist. Was ist deine Haltung dazu, dass die WM einfach jedes Jahr ist und vor allem nicht die Besten dabei sind, wie man das sonst eigentlich von allen Sportarten kennt?
Ja, grundsätzlich, also eben, als Spieler, ich finde es cool, dass es jedes Jahr ist, weil, wie gesagt, ich gehe gerne in Nazi, wenn ich die Möglichkeit habe. Es ist ein cooles Turnier. Und, für den Grund finde ich es cool. Und auf der anderen Seite ist, man muss natürlich auch sehen, ich glaube, so wie ich es richtig im Kopf habe, ein Haufen Geld, das dort generiert wird, gehen natürlich auch in die Junioren.
Ja, das ist so.
In die Junioren eben U18, U20, für die Turniere und alles. Und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass man genau macht, wegen dem, dass die Gelder kommen, dass man den Sport kann pushen, dass es weitergeht. Weil schlussendlich sind dann ein Haufen Länder, wo es vielleicht nicht so gut geht wie uns, wo dann der Sport dann vielleicht je nachdem verloren kann gehen. Und dementsprechend ist es mein Grund, warum ich es jedes Jahr wieder gleich mache.
Das ist ein gutes Stichwort, Junioren und Ausbildung. Oder steht an diesem Punkt noch?
Dass wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Genau.
Also
genau.
McDavid Cross bei Weltmeisterschaft, Standing
Cup. Sich auf.
In Swiss League.
Fast gleich.
Ja. Nein, aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Oder? Man hat die Tendenz, dass man Nazi ist erfolgreich, National League brummt. Tendenz hat zum Sagen, es ist alles gut. Aber genau, wenn man Erfolg hat, müssen wir ja dann wirklich ansetzen bei dem Problem. Und das Problem mit der Swiss League, du bist beim RC Chur engagiert, klar, betrifft dich das auch. Da müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen und sagen, die Swiss League müssen wir jetzt die Finger nehmen.
Ja, definitiv. Eines ist mit der Swiss League und das andere darf man natürlich auch nicht vergessen. Meine, logisch sind wir jetzt Vize-Weltmeister geworden, aber in der U18 sind wir abgestiegen, was in meinen Augen ein absoluter Skandal ist und das darf nie passieren. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, mit, was die Swiss League anbelangt. Ich glaube, dort hätte man schon lange müssen schauen, dass es dort eine gute, kompetitive Liga sein wird, die näher hergeführt wird dann an unsere Top-Liga und die National League an. Und National League, ich vergesse, ich sage immer NLA, NLB, aber...
Ist das auch Nazi,
genau. Und ich glaube, das ist das, wo man jetzt unbedingt den Fokus muss haben, weil ich habe das Gefühl, wenn jetzt ein Haufen vielleicht in dieser U18-Mannschaft vielleicht gewisse hätte können Swiss League spielen, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich glaube, es hängt alles ein bisschen zusammen und ich glaube, das ist das, wo der Schweizer Hockey jetzt muss unbedingt besser machen und in eine Richtung gehen, wo ich sage nicht, der jetzige Kur hat alles richtig gemacht, aber ich habe das Gefühl, dass der jetzige Kur jetzt wirklich etwas zeigt, dass es auch machbar ist, vielleicht ohne Ausländer. Und nur schon, wenn man vielleicht einen Ausländer vielleicht wegnehmen würde in der Mannschaft, dann gibt es vielleicht wieder einen Platz, gibt es wieder Verantwortung für einen jungen Spieler, vielleicht einen Spieler, der vielleicht ein Nazi vielleicht nicht mehr langt, der vielleicht runtergehen kann, den Junioren so vielleicht, oder einen jüngeren Spieler so vielleicht zeigen, wie der Hase läuft. Und ich glaube, es sind solche Gedanken, die man vielleicht ein bisschen haben muss.
Aber was wäre dann deine Lösungsansätze, eben der einen Ausländerstreich? Oder wie gesagt, jetzt, wenn du frei könntest wählen, die perfekte Option aus für Schweizer Eishockey. Also es ist auch unglaublich schön, dass du dich engagierst für Schweizer Hockey. Ich glaube, das bringt auch etwas, wenn so Leute, grosse Leute aus dem Schweizer Eishockey vorangehen und sich auch um einen Swiss League Club kümmern. Aber was wäre für dich die optimale Lösung zum Schweizer Hockey vor allem besser machen?
Ja, gell, die optimale Lösung ist noch schwierig zu sagen, aber ich finde einfach immer, es muss einen Weg ins Profileben geben und es muss einen Weg in die Wirtschaft wieder geben. Momentan gibt es eigentlich nur irgendwie auf eine Art und Weise einen halben Weg und der andere Weg wird dann irgendwie einfach, ja, dann ist es halt so, oder? Und für mich ist der richtige Weg, wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein junger Spieler geht dann in die Swiss League, macht dort seine Erfahrung, geht richtig Profi, geht dann auf in die Nazi an und dann der Nazi-Anspieler, der bald wieder in die Wirtschaft gehen will, anstatt der verloren geht, wo vielleicht könnte ich noch vielleicht ein Jahr, zwei spielen, vielleicht, dann soll der gescheiter haben in die Nazi an, soll dort können spielen, den jungen Spieler vielleicht gewisse Sachen zeigen, vielleicht mit einem Pensum von 50% oder 40% vielleicht noch so anders können arbeiten, dann probieren so wieder dann den Ausweg so rauszugehen, weil ich glaube, der Spieler, der oben runterkommt, der hat dann gleich in vielleicht 10, 15 Jahre vielleicht Nazi angespielt und für einen jungen 18-Jährigen vielleicht ein Swiss League aufgeht, kann der so viel dem Spieler zeigen und machen, wie alles geht. Und das wäre für mich jetzt persönlich der Weg. Und natürlich auch, was die Mannschaften anbelangt. Braucht es wirklich so viele Mannschaften in der Nazi A? Ist nicht besser, wenn man vielleicht 2 12er Gruppen hätte? Und dann der Auf- und Abstieg, der soll jedes Jahr irgendwie gemacht werden.
Dann bist du auch dafür?
Absolut.
Auf- und Abstieg?
Ja, definitiv. Weil letztendlich, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich schaue auch gerne Hockey. Und ja, meine, die Matches sind, das ist auskribbeln zum schauen, wenn man sieht, okay, wer könnte je nachdem absteigen, wer geht je nachdem rauf. Die Vorfreude von unten rauf ist ja, kann auch relativ gross sein, wenn's her aufgeht, oder? Aber das Problem ist, es kostet so viel Geld, um in der Nazi A zu spielen. Und es kostet auch sehr viel Geld, eine Swiss League zu haben. Und ja, das ist natürlich das nächste Problem, oder? Und eine Nazi-Mannschaft kann nicht irgendwie runtergehen in eine Liga, wo man nicht weiss, wie, soll aussehen. Das ist auch nicht, gut.
Ja, das ist die Angst, die sie haben, oder? Also müsste man eigentlich bei der Swiss League ansetzen, die besser machen, attraktiver machen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn die National League reduzierst und zwei Mannschaften abnimmst. Aber das wollen sie nicht machen, weil sie es selber entscheiden können, oder? Also es ist halt ein bisschen eine Systemfrage. Ja. Jetzt ist die Saison definitiv vorbei. was sind jetzt deine Pläne? Wann musst du jetzt zum Beispiel wieder anrücken denen in Winnipeg?
Also anrücken tue ich eigentlich mehr oder weniger am 15. September, fällt es glaube ich wieder an, wenn es so ist wie immer. Und dann geht es wieder Schlag auf Schlag. Aber jetzt mache ich sicher noch nächste Woche noch Pause und dann fange ich langsam an wieder aufbauen, wieder anfangen zu trainieren. Und dementsprechend ja, genieße ich jetzt ein bisschen die freien Tage hier in der Schweiz. Gehen dann sicher ein, zwei Mal weg über den Sommer, verlängerte Woche nimmt. Aber ich habe jetzt gemerkt auch, desto, ich sage, älter man wird jetzt im Sportleben, desto besser ist es, wenn man frühzeitig wieder anfängt und nach dann locker wieder reinkommt, wie ein halber Monat, also zwei, drei Wochen wirklich einfach komplett nichts macht. Dann fährst du wirklich wieder von Null an und dann ein bisschen ein gewisses Niveau wieder hast, dann ist es fast wieder Zeit, um aufs Eis zu gehen. Dementsprechend gehe ich lieber ein bisschen früher an und mache dann ein bisschen verlängerte Woche nicht.
Wie muss man sich denn das vorstellen, wenn du irgendwo hingehst, bist du so ein Dubai-Typ, der geht Goldschnitzel essen?
Nein, gar nicht. Ich bin in Portugal gar nicht. Einmal ein Golfturnier dort unten. Und dann gehe spielen und dann sonst mit Kollegen so auf Portugal, auf Mallorca und gehe wirklich überall ein bisschen so hin und geniesse auch jeden Ort ein bisschen.
Und wo man dich auch gesehen hat, du magst dich sicher daran erinnern, im Pratlen, haben wir ein Bild zusammen gemacht. Nein, ist eigentlich eidgenössisches Schwingfest. Und das habe ich so geil gefunden, dass du einfach am eidgenössischen Schwingfest bist du dort gewesen. Und ich glaube, du hast auch die Schweizer Events noch gern. Das Jahr ist schon wieder eidgenössisches Schwingfest, 30. August. Seht man dich wieder?
Bin ich sicher auch wieder dort. Werde sicher auch so auf dem Camping, wo ich rumstürcheln in einer gewissen Zeit. Und nein, es ist wirklich, es ist ein mega Fest. Und geniesse es auch extrem. Es ist wirklich, ja, ich freue mich auch wieder. Wir haben wirklich Kollegen abgemacht. Wir werden sicher auch wieder das Gaudi haben. Vielleicht gehen wir am Freitagabend runter. Dann unser Camper herstellen oder ein Zelt wie in den letzten Eidgenössischen. Und ja, dann geniesst du einfach das Fest und bist auch dort und lebst einfach ein bisschen dahin.
Ja, das finde ich schön. Ich habe nur noch eine Frage. Eigentlich wäre ich auch am Abschluss rein, apropos Festen, mit meiner Mannschaft in Budapest. Ich habe das jetzt verschoben, um mit dir den Podcast zu machen, was mich extrem freut, dass du natürlich da bist. Und apropos Festen in der NHL. Wie sieht das aus, wenn man nicht auf die Team-Events, auf die Teamreisen geht? Bist du dort einer, der vorausgeht? Wir haben Damian Brunner da gehabt, der Ausgangsgeschichten erzählt hat. Wie läuft das bei dir ab?
Ja, das ist natürlich, ich sage jetzt, wenn du mal das grüne Licht kriegst vom Trainer und du weißt, wir bleiben, sei das in Vegas oder was weiß ich nicht, wo es übernachtet, dann, ja, dann ist natürlich Harakiri, dann weißt du, okay, die ganze Mannschaft geht raus, die geniesst jetzt einfach das Leben und dann der Trainer weiss ganz genau, dass ich nicht unbedingt will irgendeine Sache hören oder weiss ich nicht was, aber das ist wirklich, das ist ja so, ich sage, so streng drin, weil auch jeden anderen Tag mehr oder weniger ein Match hast. Und wenn dann wirklich kannst du mal gehen, dann, ja, dann hängt es ja bei anderen sehr schnell aus und dann hast du natürlich ein Gaudi am nächsten Tag sind, dann kommen die coole Geschichten sehr hinführen, was es war, wie, wo, was und ja, das braucht es ja auch und das schweißt nachher auch Mannschaft zusammen, aber meistens weißt du nachher auch, in den nächsten zwei Tagen werden dann richtig zäh sein, wenn wir vom Eis sind oder, und dann, ja.
Also, wenn man Hangover gesehen hat, dann ist man nicht weit weg.
Dann ist man sicher nicht weit weg. Es geht wirklich ein bisschen in die Richtung und dann, aber wie gesagt, das brauchst du auch ab und zu und ich finde es auch wichtig, dass man es auch weiterhin also durchzieht. Man merkt natürlich auch, dass das Ganze natürlich schon ein bisschen verändert hat, wie Anfang von meiner Karriere, wo dann gleich eben, hast du gleich weniger Handys gehabt und all das, wo vielleicht weniger gefilmt worden ist und das ist das ja mit, oder jetzt mit TikTok und Instagram, man weiß nicht, was alles, wird natürlich schon, muss schon ein bisschen mehr aufpassen wie früher, aber schlussendlich, wie gesagt, wenn du gehen kannst, dann gehst du.
Und dann nimmst du auch mega Rookies mit und sagst denen,
ja, mittlerweile
und Rookie Challenges gibt es das auch in der NHL.
Früher war es bei uns, wo wir Sachen machen müssen, aber jetzt sind es wirklich, die Eltern, die es langsam wieder machen und sagen, die Jungen bin ja nicht mehr wirklich gross mitgekommen, weil sie dann gleich ein bisschen Angst haben.
Wirklich?
Ja, das merkst du schon extrem. Früher hast du wirklich, sind die Jungen, hast du keine andere Wahl gehabt, bist einfach gegangen und jetzt musst du die Jungen spielen, musst du, wenn einer wirklich nicht will, dann, ja, bringst du nachher alles auf eine Art und Weise, wie, zum sie mitnehmen. Und früher hast du keine Diskussion, du musst einfach mitgehen und dann hast du das machen, was dann die älteren Spieler dann gesagt haben. Und heutzutage musst du halt ein bisschen mehr pflegen, ein bisschen herbringen und das halt gesehen, ein bisschen sagst, okay, es ist gleich wichtig, zum mal ein bisschen loslassen. Kannst nicht schon wieder in den nächsten Match denken und ja.
Was hast denn du müssen machen?
Ja, ich hätte vieles müssen machen. Und, aber eben, man, es ist eben, du bist dann je nachdem als Freund, bist natürlich einfach abgefüllt worden. Gesehen, bin vor allem jetzt in meiner Rookie-Party dort einmal. Hast du gesehen, müssen vorsingen, hast du gesehen, gewisse Nummern vielleicht müssen holen, hast gewisse Sachen müssen organisieren und, wenn ich gesehen, der Einzige ein Bier gebraucht hat, dann hast du, ja, hast, bist halt übergepfiffen worden und gesagt, der Spieler braucht noch ein Bier, dann musst du das Bier immer holen.
Aber das sind ja humane Sachen. Du hast nicht nur eine Geschichte, die du kannst erzählen, wo, ja, ein bisschen wilder ist, wo man kann erzählen
kann. Ich denke schon Geschichten, weil ich die jemals erzählt haben. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt schlau ist zum Erzählen.
Mama, wir sind unter uns.
Aber, es war tatsächlich mal so gewesen, dass nach meiner ersten Saison in New York bin ich nachher, glaube ich, bin ich nachher an der Weltmeisterschaft nachher eigentlich gegangen, am nächsten Tag. Aber sind wir dann in New York gewesen. Sind die ganze Mannschaft sind wir zu Nacht essen, mit zum Kuchen drin. Und dann sind wir in so einem Restaurant gewesen, wo die Strasse raus war. Und dann, war wirklich ein Haufen Autos, immer wieder vorbeigefahren und so weiter und so fort. Bin ich dann auf einmal auf die WC gegangen, weil ich bin ja noch erst, was bin ich dort, glaube 19 gewesen, und nicht darf, oder 19 oder 20, hätte ich eigentlich nicht trinken. Und dann haben wir dann immer meistens immer so eine Undercover-Police dabei gehabt, wo ein bisschen gelacht hat für uns, dass alles sauber ist und alles. Und dann habe ich dann gleich auch können trinken. Und mehr oder weniger dann haben wir uns ein bisschen abgeschossen. Auf jeden Fall sind wir dann, bin ich auf die WC gegangen, zurückgegangen, dann hat es voller Polizeiautos draussen gehabt. Und dachte, ja gut, leck, was ist jetzt so passiert? So lange bin ich noch nicht weg gewesen, oder? Zurückgekommen sind die Polizisten reingekommen und dann angefangen, Leute wegen der Idee schauen und alles und rein. Du hast schon diese Panik gekriegt. Die haben dann zwar damals Fake-Idee vom Speiser noch gekriegt, weil wir dann relativ ähnlich ausgesehen haben. So haben wir können rausgehen können.
Die Idee vom Speiser?
Vom Speiser damals gehabt. Habe ich gewusst, jetzt, wenn der Polizist kommt, dann die kann ich jetzt wirklich nicht zeigen. Oder? Weil dann bin ich dann wirklich gesehen, ich weiss ja, dass ich nicht ihm bin. Und dann denke ich, gut, das mache ich jetzt. Oder? Bin dann aufgestanden. Und dann nachher hat er mir auf die Schulter geklopft und dann hat er gesagt, du, jetzt musst du aufstehen, oder musst mitkommen. Und dann dachte ich, ja, was ist jetzt passiert? Dann kommt so eine Frau über das Laufen und sagt, das sei genau derjenige, der mich belästigt hat auf dem WC. Und dann dachte ich, ja, nein, leck, was ist, das ist ja nicht möglich. Erstens kenne ich die gar nicht, noch nie gesehen. Und dann hat die angefangen, irgendwie mich anschreien und machen und tun. Und dann dachte ich, das ist alles aller Welt geht, oder? Und dann nachher, sind dann ja ein Spieler aufgestanden und gesagt, das sei nicht einer, der so ist und so. Und dann hat zumal das Lokal keine Musik mehr gespielt, aufgehört zu servieren, als ein Gabaret drin war. Dann haben sie mich gesehen, dann nachher an die Barherren geschupft, oder? Und gesagt, und dann angefangen, mich kontrollieren, Sachen rausgenommen, von Telefon. Und dann dementsprechend, wo dann nachhinein, haben sie so einen weisen Beutel nach vorne genommen und dann ist mir natürlich der Laden komplett ab. Und ich dachte, nein, das darf nicht wahr sein, das können wir kontrollieren. Jetzt gerade da, ich habe das noch nie gemacht und so, oder? Die Spieler aufgestanden, haben mir gesehen, mir dann geholfen und gesagt, das sei nicht er und so. Die Frau ist dementsprechend dann mal weggelaufen. Und dann haben wir die Spieler probiert, zu verteidigen. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ich muss am nächsten Tag muss in die Schweiz fliegen, ich kenne hier an die Weltmeisterschaft und so. Unser Undercover-Police nicht rum gewesen, endlich bräuchte er einmal, oder? Ist nicht rum und so. Und dann haben sie mir die Handschellen angelegt, langsam hochgelaufen und dann ist er nachher dran gekommen und gesagt, hey, ist alles nur ein Witz, ist nichts passiert, hättest nichts gemacht, wirklich, haben sie voll aufgenommen, die ganze
Zeit. Voller Programm.
Voller Programm, wirklich, kreideweiss gewesen. Ich denke, das darf ich nicht mal, also, schlussendlich bin ich natürlich dankbar gewesen, dass es nachher nichts war, oder, logischerweise. Und dann die andere Frau ist auch hergekommen und gesagt, es tut mir leid, sie haben mir gesagt, ich müsse das machen und so. Und sie hat ja, nein, das darf ich nicht wahr sein, oder?
Ist ja hardcore.
Ja, da bin ich völlig unter die Räder gekommen, ja.
Also, die haben es voll durchorganisiert.
Voll durchorganisiert.
Die Polizisten, das sind echte Polizisten,
das sind riesen Möbels gewesen. Das haben dann nachher alle, und der Streit ist natürlich dort da zum Laden dabei gewesen, die haben natürlich auch voll mitgemacht, die haben natürlich alles genau gewusst, was genau
geht. Die haben die richtig verarscht.
Schön verarscht.
Das ist eine riesige Geschichte.
Ja, und das Interessante ist eigentlich, die Spieler, die dort mal hergetradet worden sind, das sind diejenigen, die aufgestanden sind und haben natürlich voll mitgemacht, weil sie natürlich auch nicht gewusst haben, dass das ein Joke ist.
Aber die haben das nicht gewusst,
die Alten haben das organisiert.
Die Alten haben das organisiert und das war ein riesen Ding. Ich natürlich, mein Herz war sehr am Boden drunter. Und dann sie haben nachher auch gesagt, okay, schlussendlich möchten wir das dir auch als Lehr mitgeben, dass wenn du in ein Hotel reingehst oder wo hingehst, die Kamera sieht, wenn du reingehst, was dort drinnen passiert, ist zwischen dir und dieser Person. Und wenn du wieder rausgehst, das sieht die Kamera dann wieder.
Ja.
Und das ist eben das quasi einfach, du musst auch aufpassen, was du halt machst. Das ist quasi die Lehre, die sie mir haben wollen.
Das so verkauft, dass dir noch etwas beibracht
genau, haben. Genau. Ja, das ist halt das quasi ist die, wo wir bleiben
wollen. Geschichte.
Jetzt haben wir noch Bombenplätze. Ich glaube, das ist ja der richtige Abschluss. Definitiv. Danke vielmals, Nino, dass du da bist. Wir entlassen dich in die Ferien.
Ja, danke. Danke
ja. Vielmals.
Cool gewesen.
Und danke an Carlo Lardi, der hat sämtliche Folgen produziert. Natürlich auch die jetzt am Schluss gesehen. Könnt ihr uns bei YouTube hören, überall. Die einschlägigen Kanäle, die kennst du besser.
Genau. Ja, bei eurem Podcast, Dealer vom Vertrauen, Spotify, Apple Podcast, überall. Das war die letzte Folge. Danke vielmals.
Jetzt machen wir Sommerpause. Danke genau. Dir. Und danke dem Gast.
Ja, danke Nino, merci.
Bravo, merci, danke. Danke.